D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und wir hoffen, ihr seid sicher nach Hause geflogen heute oder geschlittert. Entweder glatt oder stürmisch oder beides. Wir müssen aufs Wetter schauen heute Abend auf jeden Fall, Sebastian.
Ja, schönen guten Abend. Genau, denn Sturmtief Axel zieht über Deutschland weiterhin. Es bleibt stürmisch, es wird sogar noch stürmischer. Es peitscht die Ostsee hoch, es werden Sturmfluten erwartet und am Wochenende arktische Temperatur bis minus 25, 26 Grad.
Jetzt schalten wir gleich erstmal an die Ostsee in dieser Stunde. Außerdem hat die Bundesanwaltschaft heute neue Erkenntnisse zum Terroranschlag von Berlin bekannt gegeben. Der Attentäter Anis Amri soll auf einer weiteren Videokamera nach der Tat entdeckt worden sein. Und was es sonst noch Neues gibt, das gleich. Und wir sprechen über Roboter, die uns ja bald alle ersetzen werden. Ne? Hier im Studio sitzt dann wahrscheinlich irgend so eine Siri und moderiert dann.
Ich
und
nicht mehr.
Da draußen sind dann irgendwelche Roboter in den Werkshallen der Automobilhersteller und die hören dann zu.
Die kriegen per Drohne neues Öl geliefert für die Gelenke.
Ja, ja, sehr schön. Mal sehen, wie das so wird. Jedenfalls gibt es neue Entwicklungen in Japan, wo mal wieder ganz konkret Menschen ihren Job verlieren an eine AI, an eine Artificial Intelligence. Was diese AI kann, das gleich so gegen 6:45. Die Redaktionskonferenz am Mittwoch, 4.1. mit dem Studio Sebastian Rams.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Anis Amri war der Attentäter von Berlin. Da sind sich die Ermittler jetzt offiziell sicher, aber sie suchen weiter nach möglichen Mitwissern. Neue Infos gab es heute Nachmittag von der Bundesanwaltschaft. Spreche ich jetzt drüber mit dem ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg. Michael, die Bundesanwaltschaft ist sich jetzt ganz, ganz sicher. Anis Amri war der Attentäter von Berlin. Warum jetzt diese offizielle Festlegung?
Ja, das hat vor allem damit zu tun, dass die italienischen Behörden jetzt zweifelsfrei geklärt haben, dass die Waffe, mit der Anis Amri auf einen italienischen Polizisten geschossen hat in Mailand, dieselbe ist, mit der auch der polnische Lkw-Fahrer erschossen worden ist. Und das gibt jetzt in der Summe mit all den anderen Indizien und Hinweisen für die Ermittler den Ausschlag, eben zu sagen, wir gehen jetzt sicher davon aus, dass er der Attentäter war.
Was hat die Bundesanwaltschaft denn Neues zum Tatablauf berichtet heute?
Ja, da gab es eine ganze Menge Details, unter anderem dazu, dass Anis Amri vor dem Anschlag am Nachmittag in der Nähe des Lkw gewesen ist, dann aber diesen Ort nochmal wieder verlassen hat, um in einer einschlägig bekannten salafistischen Moschee in Berlin vermutlich zu beten. Er ist dann zum Lkw zurückgekehrt und hat dann den Lkw-Fahrer erschossen, der sich zu dem Zeitpunkt offenbar auf dem Beifahrersitz des LKWs befunden hat. Man hat auch mittlerweile ziemlich genau rekonstruiert, welchen Weg der LKW dann genommen hat, bis eben zum Anschlagsort. Ja, und so hat man jetzt ein ziemlich genaues Bild davon, was abgelaufen ist, bis zum Anschlag.
Nach dem Anschlag auf seiner Flucht nach Italien, wo er letztendlich von Polizisten erschossen wurde, da wurde Amri mehrfach von Überwachungskameras aufgezeichnet, wohl auch schon direkt nach der Tat am Berliner Bahnhof, richtig?
Ja, ganz genau. Das ist auch ein Detail, das bisher so noch nicht bekannt war. Man ist ja im Moment dabei, das Videomaterial zu sichten an Bahnhöfen, um eben zu rekonstruieren, wo er sich wann aufgehalten hat. Und da ist man eben auch am Bahnhof Zoo fündig geworden. Er hat offenbar unmittelbar nach dem Anschlag den Bahnhof Zoo aufgesucht, ist dort von einer Videokamera erfasst worden, hat das offenbar auch gemerkt, denn man sieht ihn, so wurde das heute zumindest erklärt, so, dass er direkt in die Kamera blickt und den Zeigefinger hebt, ja quasi so, als wollte er sich zu der Tat bekennen. Was er danach gemacht hat, ist nach wie vor nicht so ganz klar. Also er ist dann in den Niederlanden, in Amsterdam und in Nimwegen wieder von Kameras an Bahnhöfen erfasst worden, aber der Weg von Berlin dort dorthin ist nach wie vor noch nicht ganz klar rekonstruiert.
Gestern, da wurde ein Bekannter von Amri in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde jetzt Haftbefehl erlassen. Warum?
Ja, da muss man die Dinge ein bisschen auseinanderhalten. Dass der Mann jetzt in Haft sitzt, hat nichts damit zu tun, dass er hier im Zuge der Terrorermittlungen ins Visier der Ermittler geraten ist, sondern hat mit einer anderen Ermittlung zu tun, die schon seit längerem gegen ihn läuft, hier von der Berliner Justiz. Und zwar geht es darum, dass er sich verantworten muss wegen gewerbsmäßigem Sozialbetrugs. Er ist jetzt in Haft genommen worden, weil man befürchtet, dass er eben aufgrund der Terrorermittlungen abtauchen könnte. Das andere ist, dass er eine Rolle spielen könnte im Zusammenhang mit dem Anschlag, aus dem einfachen Grunde, weil er am Abend vor dem Anschlag mit Anis Amri in einem Berliner Restaurant zu Abend gegessen hat. Die haben sich offenbar da sehr intensiv miteinander unterhalten und die Ermittler vermuten, dass er von diesem Anschlag gewusst haben könnte. Und das wäre natürlich strafbar, da er die Behörden dann nicht informiert hätte. Das hat sich bisher aber nicht nachweisen lassen.
ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg in D-Radio Wissen über neueste Erkenntnisse der Bundesanwaltschaft zum Anschlag in Berlin und zum Attentäter Anis Amri.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Die Radio Wissen hier, Tag 4 des neuen Jahres und schon ist mit Tief Axel der erste amtliche Sturm da. Mit heftigen Schneefällen in den Mittelgebirgen und im Bayerischen Wald und Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern pro Stunde. Okay, das kennen wir noch viel schneller, aber 75 ist schon ordentlich. Vor allem in Norddeutschland sind Bäume auch umgeknickt und es gab dann Staus auf den Straßen. Aber das war noch lange nicht alles, Sebastian.
Nein, denn so einen ausgemachten Sturm wird man nicht so leicht wieder los. In Nordwestlagen der Mittelgebirge könnte es bis zu 30 cm Neuschnee geben, an anderen Orten immerhin 10 bis 20 cm und das bei einer Schneefallgrenze um die 400 Meter. Und wo Schnee und Wind aufeinandertreffen, gibt es die für Autofahrer so gefährlichen Schneeverwehungen. Deswegen empfiehlt der Deutsche Wetterdienst der DWD in der Region, um den Brocken im Harz auf Autofahren auch zu verzichten.
Was machen die Temperaturen, wenn Axel noch weiter bei uns wütet?
Seit heute Mittag zieht von Richtung Ost kalte Polarluft nach Deutschland, die Temperaturen in den kommenden Tagen ziemlich abschmieren lassen werden. Donnerstag und Freitag können sich wohl alle Bundesländer auf frostige Minusgrade einstellen, die im Osten Deutschlands und im Allgäu auf minus 20 Grad und mehr sinken können. Das ist schon echt amtlich. Bereits den ganzen Tag über heute nehmen die Windgeschwindigkeiten über Deutschland zu, vor allem im Norden auf bis zu 110 Kilometer pro Stunde. Das liegt dann in der offiziellen Beaufort-Skala zwischen schwerer Sturm und orkanartiger Sturm. In der Folge wird auch gerade die Ostsee ziemlich stark aufgepeitscht und die Ostseeküste erwartet in der kommenden Nacht die schwerste Sturmflut seit mehr als 10 Jahren.
Und darüber sprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin an der Ostsee hier in D-Radio Wissen. Danke, Sebastian.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Sturmflut an Nord- und Ostsee. Der Deutsche Wetterdienst, der hat für unsere beiden deutschen Meeresküsten eine Sturmflut angekündigt. Laut Warnung könnte es die stärkste Sturmflut seit 10 Jahren sein. Die Radio Wissen Landeskorrespondentin Silke Hasselmann in Schwerin. Wie sieht's denn momentan bei euch aus an der Ostseeküste?
Also an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern ist diese Sturmflut oder wie man für die Ostsee auch sagt, das Sturmhochwasser angekommen. Es werden bereits Wasserstände von teilweise deutlich über 1 Meter über dem normalen Mittel gemeldet und zwar von der Insel Usedom, von der Insel Rügen und auch vom Greifswalder Bodden und wahrscheinlich kommt im Laufe der Nacht noch mehr als 0,5 Meter hinzu. Das dafür zuständige Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock, das diese Lage beobachtet, hat jedenfalls schon mal erklärt, die Sturmflut sei noch höher als erwartet, jedenfalls für den Ostseebereich. Und die Höchststände vor Wismar, vor Warnemünde und auch im Strelasund werden so kurz vor Mitternacht erwartet.
Bei Hochwasser und Sturmflut, da denkt man natürlich schnell an volle Keller, überall Sandsäcke, kniehohes Wasser. Wie bereiten sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern darauf vor?
Also es geht hier im Moment weniger darum, ob Leute, die in der Nähe von Flüssen leben, vielleicht von Hochwassern betroffen sein werden. Die direkt an der Küste sind natürlich schon. Was hat man gemacht? Man hat unter anderem Fähranleger vorsorglich gesperrt an diversen Seebrücken. In Usedom sagte der zuständige Bürgermeister übrigens, an den Seebrücken Bansin, Aalbeck und so weiter, da erwarte man schon auch kleinere Schäden. Das kann man nicht verhindern. Der für den Küstenschutz zuständige Landesumweltminister hat gesagt, dass die Schutzanlagen vor allen bebauten Gebieten eigentlich in so einem Zustand sein müssten, dass der die angekündigten Belastungen standhalten müsste. Aber Steilufer, Dünenabbrüche, überflutete Strände, damit muss man natürlich rechnen. Weiter westlich in Wismar, da hat die Feuerwehr sicherheitshalber schon mal Container mit Sandsäcken bereitgestellt, damit die Bürger sich helfen können, wenn es das Wasser doch zu sehr über die Ufer tritt.
THW und Feuerwehr stehen schon bereit.
Ja, so ist es überall, wie auch übrigens in den anderen Küstenländern von Ostsee und Nordsee, stehen auch hier natürlich Katastrophen-Notfallpläne bereit. Die sind in Kraft und etliche Feuerwehren und auch das technische Hilfswerk sind alarmiert. Allein in der Küstenregion Mecklenburg-Vorpommern, muss man sich vorstellen, können ja immerhin rund 1000 Quadratmeter, Kilometer bei Sturmfluten überflutet werden.
Du hast eben gesagt, es müsste eigentlich alles halten. Du kennst dich gut aus. Welche Regionen und Bereiche könnten denn besonders betroffen sein oder wo könnte es denn ja schwierig werden, weil Hafenanlagen oder Deiche am unsichersten sind?
Ja, also ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich verlasse mich da auf die Fachleute und die sagen, man muss wohl ganz besonders auf Buchten wie den Greifswalder Bodden achten, auf die Wismarbucht oder auch in Warnemünde, weil dort, wenn dort richtig Hochwasser ist, dann ist das Problem, dass das Wasser nicht besonders gut ablaufen kann. Mehr im Westen, Lübecker Bucht, auch dort erwartet man ja in dieser Nacht den höchsten Pegelstand seit 10 Jahren und da sieht das ganz ähnlich aus.
Die Radiowissen-Landeskorrespondentin Silke Hasselmann in Schwerin. An Nord- und Ostsee droht heute Nacht eine Sturmflut.
Die Radiowissen. Redaktionskonferenz.
Lieblings-Weltuntergangsszenarien unserer Zeit sind zum Beispiel: die Folgen des Klimawandels werden die Menschheit dezimieren. Oder ein Finanz-Mega-Crash wird alle arm machen. Oder wir werden alle durch Roboter ersetzt bei der Arbeit. Aus Japan wurde heute bekannt, dass ein Versicherungsunternehmen 34 Mitarbeiter entlassen will und ersetzen durch das von IBM entwickelte Computerprogramm Watson. Watson ist eine AI, eine Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Das heißt, je öfter das Programm eine bestimmte Tätigkeit macht, desto besser wird es darin, selbstlernend. Bei der japanischen Versicherung soll Watson künftig Behandlungsdokumente von Krankenhäusern auswerten und Versicherungsverträge prüfen. Es kostet rund 1,6 Millionen Euro die Anschaffung. Dafür wird Watson aber nicht krank. Watson wird nicht schwanger. Und Watson kann Tag und Nacht arbeiten. Katja Scherer aus unserer D-Radio-Wissen-Wirtschaftsredaktion. Werden wir in Deutschland bald ähnliche Entwicklungen sehen?
Ja, also teilweise gibt es das ja sogar schon. Zum Beispiel in der Industrie. Ein Beispiel dafür ist Volkswagen. Die haben 2015 angekündigt, dass sie manche Arbeitsplätze von Menschen, die jetzt in Rente gehen, nicht mehr nachbesetzen wollen, sondern stattdessen intelligente Roboter dahinstellen, die dann neben den Arbeitern am Fließband stehen. Das ist nämlich auch für die günstiger. Ein Roboter, der kostet ungefähr 3 bis 6 Euro im Durchschnitt pro Arbeitsstunde. Ein normaler Arbeiter dagegen 40 Euro, also schon ein ganz gewaltiger Unterschied. Und das geht jetzt auch technisch, weil die Roboter nämlich immer geschickter werden und auch spezielle Sensoren haben, sodass die dann sogar Hand in Hand mit den Menschen arbeiten können. Und nicht nur Industriejobs, sondern auch Akademikerjobs werden inzwischen durch Roboter oder künstliche intelligente Maschinen ersetzt. Ein Beispiel dafür sind Juristen. Bisher war es ja immer so, dass Nachwuchsjuristen, Jungjuristen Verträge gecheckt haben. Und inzwischen gibt es ein Startup in Berlin, Leverton heißen die, und die nutzen dafür jetzt bei Immobilienverträgen intelligente Software. Das heißt, die Software sucht nach bestimmten Schlagwörtern, zum Beispiel Gesamtmiete oder auch nach der Endzeit des Vertrags, und die Experten müssen am Ende nur noch mal gegenchecken und eben nicht mehr wirklich nächtelang da Verträge durchackern.
Das klingt für Menschen, die gerne arbeiten gehen wollen, in Zukunft noch ziemlich bedrohlich. Arbeiten diese künstlichen, intelligenten Systeme denn dann auch tatsächlich besser als wir Menschen?
Also pauschal kann man das auf jeden Fall nicht sagen, sondern man sollte sich genau anschauen, was intelligente Systeme können und was sie eben auch nicht können. Rolf Drexler vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der hat das so erklärt.
Wenn es in einem fest definierten Umfeld ist, zum Beispiel in irgendeiner Werkstatt, wo alles genau an seinem Platz liegt, da ist das für den Roboter und für auch künstliche Intelligenzen sehr gut fassbar. Wenn man aber jetzt in so einer natürlichen Umgebung ist, wo wir uns normalerweise bewegen, da tun sich diese entsprechenden Computerprogramme, die dahinter stehen, oder auch die Maschinen dann sehr schwer.
Konkret heißt das, dass künstlich intelligente Maschinen dann richtig gut sind, wenn es zum Beispiel um Routinearbeiten geht, die immer die gleichen Muster haben, zum Beispiel Verträge auslesen. Und wenn man zum Beispiel bestimmte Aufgaben erfüllen muss, wo die Kriterien ganz klar definiert sind, also wenn ich jetzt zum Beispiel dem Computer sage, designe einen Kasten, der die und die Eigenschaften erfüllt, dann kann der das vielleicht sogar besser als der Mensch. Was Maschinen aber nicht können, das ist, wenn sie zum Beispiel auf völlig unbekannte Situationen reagieren müssen oder eine ganz neue Lösung finden müssen für irgendein Problem, da ist definitiv der Mensch noch überlegen.
Noch.
Ja, noch.
Oft wird ja gesagt, dass durch diese neuen Systeme jede Menge Jobs dann auch irgendwann verloren gehen könnten, wie jetzt auch in Japan. Stimmt das?
Also konkrete Zahlen zu nennen, das ist definitiv nicht möglich. Da gibt es immer wieder diese Horrorstudien, sage ich mal. Aber tatsächlich ist es so, einige Jobs werden wegfallen, andere Jobs werden neu entstehen. Was allerdings sicher ist, das kann man wohl schon so sagen, dass vor allem für ungelernte Arbeiter, da wird es künftig schwieriger werden auf dem Arbeitsmarkt. Das sagt auch der Ökonom Thomas Zwick von der Universität Würzburg.
Auch wenn diese und angelernten Personen relativ wenig verdienen, sind sie immer noch zu teuer im Vergleich zu einer Maschine oder eines automatisierten Prozesses, der ihre Arbeitskraft ersetzen kann.
Für ungelernte Arbeiter wird es schwieriger, Akademiker und Menschen mit Berufsabschluss, die dagegen können sich besser anpassen an diese Entwicklung. Und das heißt, dass es künftig eine Art Spaltung in der Gesellschaft geben wird, noch mehr als bisher, dass es eben Menschen gibt, die gut ausgebildet sind und ein angenehmes Arbeitsleben haben und weniger gut ausgebildete Menschen, die sich schwer tun. Und ich muss sagen, ich persönlich finde, das ist schon eine bedenkliche Entwicklung.
Okay, gibt es Möglichkeiten, das zu verhindern?
Dieser technologische Fortschritt, der lässt sich natürlich nicht aufhalten, weil wenn Deutschland diese Sachen nicht erfindet und nicht nutzt, dann machen das halt andere. Allerdings muss man sagen, diese Entwicklung, die kommt ja nicht von heute auf morgen. Und da kann man sich schon drauf einstellen. Das ist zum Beispiel Aufgabe der Politik. Die muss dafür sorgen, dass das Bildungssystem wirklich gut ist, auch darauf vorbereitet ist und dass es Umqualifizierungsprogramme gibt für Arbeiter, deren Job sich dann eben verändert.
Oder wir lassen komplett die Maschinen arbeiten und wir haben alle frei und bekommen ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Das finde ich eine großartige Idee. Mehr Zeit zum Gitarre spielen und lesen.
Und malen und Gedichte schreiben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Forscher entdecken. Das ist ihr Job. Sie entdecken neue Sterne, neue Tiere, neue Organe. Organe? Wir dachten immer, der menschliche Körper ist, was Organe angeht zumindest, ausgeforscht. Aber es wurde tatsächlich ein neues Organ in uns entdeckt, das Gekröse. Was soll das sein, Sebastian Rams?
Ja, um am Anfang ganz genau zu sein, ist das Gekröse kein gänzlich neues Organ, sondern wurde in einer Studie der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet jetzt erstmals als solches bezeichnet. Und die Begründung lautet, bisher habe die Medizin gedacht, dass es sich bei dem Gekröse um viele getrennte Einzelstrukturen handeln würde. So wurde es mal vor 100 Jahren anatomisch festgelegt. Neue Forschungsergebnisse zeigen aber, dass es sich bei dem Darmgekröse um ein zusammenhängendes Gewebe bzw. dann ein Organ handeln soll, wo alles miteinander verbunden ist. Und ich konnte vor der Sendung mit Peter Bürgel sprechen. Er ist Leiter des Darm- und Magenzentrums am Marienkrankenhaus Hamburg und hat als Chirurg regelmäßig mit dem Darmgekröse zu tun und beschreibt, wie wir uns das optisch vorstellen müssen.
Als Chirurg ist man ja relativ häufig damit konfrontiert, nämlich jedes Mal dann, wenn man die Bauchhöhle eröffnet. Es sieht im Prinzip gelblich schimmernd aus, ist von einer glatten Oberfläche überzogen, dem Bauchfell. Und in der Mitte befindet sich eine Fettschicht, durch die dann die den Darm versorgenden Strukturen ziehen, also wie Blutgefäße, Arterien, Venen, aber auch Lymphbahnen, Lymphknoten liegen drin und auch feine Nervenbahnen. Also äußerlich eine gelbe Fläche, die gefaltet ist, im Prinzip ähnlich wie eine Gardine, die an einer Gardinenstange hängt.
Ein neues Organ in meinem Körper, das wie so eine Gardine gefaltet ist. Na, wenn das ja nicht mal spektakulär anfängt. Aber wichtiger ist das Aussehen, ne? Beziehungsweise wichtiger als das Aussehen ist ja, wie immer, die inneren Werte.
Ja, du sagst es.
Ja. Was für eine Funktion hat das Gekröse?
Also ein bisschen abwerten könnte man das Gekröse dann auch mit einem Kabelschacht vergleichen, der mit dem Dünndarm in Verbindung steht. Das ändert aber nichts daran, dass wir ohne das Gekröse ziemlich aufgeschmissen wären.
Das hat eine wichtige Funktion, weil im Dünndarm selber werden ja die Nahrungsbestandteile transportiert und zerkleinert, die man eben mit der Nahrung aufgenommen hat. Die werden dann über die Blutgefäße abtransportiert und genau in diesem Dünndarmgekröse laufen die Blutbahnen, die zum einen den Darm mit Sauerstoff versorgen, zum anderen aber auch Bestandteile, die zerlegt worden sind im Darm, dann abtransportieren in verschiedene andere Organe. In diesem Gekröse laufen neben den Blutgefäßen aber zum Beispiel auch Nervenbahnen, um den Darm nerval zu versorgen und ganz wichtig eben auch Lymphbahnen, um bestimmte Fettanteile aus dem Darm abzutransportieren.
Also da ist eine Menge los und um es nochmal klar zu machen, ohne das Gekröse wäre der Darm und damit der Mensch an sich nicht lebensfähig. Zudem ist das Gekröse der Fixpunkt für unseren 5 Meter langen, zu einer Art Gartenschlauch aufgerollten Dünndarm, der eben am Darmgekröse befestigt ist.
Geht das denn eigentlich, können die Forscher in einer, wenn auch medizinischen Fachzeitschrift, so einfach ein neues Organ ausrufen und dann ist das so?
Ja, ist eine sehr berechtigte Frage, die ich mir heute auch gestellt habe. Ich weiß nicht, wie der offizielle Werdegang ist, bis dann auch in medizinischen Fachbüchern wenn von dem Gegröße als Organ des menschlichen Körpers gesprochen werden kann. In der Regel müssen zum ersten Mal beschriebene neue wissenschaftliche Erkenntnisse von anderen Forschergruppen erstmal bestätigt werden. Und dann könnte es auch irgendwann im Biologieunterricht neben Leber, Milz, Dünndarm und Bauchspeicheldrüse um das Organ Darmgegröße gehen. Peter Bürgel ist aber noch ein bisschen kritisch, ob man jetzt notwendigerweise von einem eigenständigen Organ unbedingt sprechen sollte.
Ich persönlich sehe es momentan noch eher ein bisschen kritisch, weil ich glaube, dass es eine Einheit ist. Ich sehe das Gegröße alleine nicht als vollwertiges Organ, sondern nur in Kombination mit dem Darm selber. Weil beides zusammen bildet die Einheit und beides zusammen macht den eigentlichen Darm aus.
So, jetzt haben wir also ein neues Organ, was die Fachwelt als solches in Zukunft definieren könnte und steht dann vielleicht auch sehr irgendwann in der Pschrembel drin.
Ja.
Und nu?
Ja, und nun, das Wichtige an der Veröffentlichung von The Lancet ist ja auch, dass durch das Einfordern des Organstatus dem Gegröße mehr Aufmerksamkeit zuteil wird und es ein bisschen aus dem Nischendasein gelockt wird und befreit wird. Dadurch soll es dann auch mehr Forschungsgelder und medizinische Studien weltweit geben, um herauszufinden, welche Rolle das Gegröße bei Unterleibskrankheiten wie Reizdarm, Darmkrebs oder auch chronisch entzündlichen Darmerkrankungen spielt. Es gibt sogar schon einen Namensvorschlag für einen neuen Wissenschaftszweig, die Mesenteriologie. Gegröselogie wäre aber auch nett, würde ich sagen.
Das stimmt. Du sagst, mehr Aufmerksamkeit für das Gegröse hatte es hiermit.
Ja, zu Recht.
Getöse ums Gegröse. Richtig. Sag mir nochmal gerade, wo ungefähr das ist.
Das ist so zwischen Dünndarm und Rücken, aufgehangen. Ne?
Also hinten.
Hinten, ja, genau.
So hinter der Wirbelsäule. Ja,
da, wo du dich gerade kuschelst, genau.
Okay. Sebastian Rahms mit den Infos über das Gegröse in D-Radio-Wissen.
D-Radio-Wissen. Redaktionskonferenz.
Algerien, Marokko und Tunesien sollen sichere Herkunftsstaaten werden. So weit, so alt. Die Große Koalition hatte sich das schon Ende 2015 für das Asylpaket 2 überlegt. In der Verabschiedung durch den Bundesrat ist dieser Passus aber nicht gekommen über die vermeintlich sicheren Maghreb-Staaten. Da hatten vor allem die Grünen, aber auch Teile der SPD was gegen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer ist heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin ganz schön auf Konfrontationskurs gegangen.
Die Grünen stehen seit einem Jahr auf der Bremse. Das ist das Problem, dass wir Rot und Grün haben, die ständig Sicherheit behindern.
Und heute der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, ist dafür, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Mal wieder, muss man sagen. Baden-Württemberg würde einem entsprechenden Gesetz zustimmen, hat er gesagt. Begründung: Die kriminelle Energie, die von Gruppierungen junger Männer aus diesen Staaten ausgeht, ist bedenklich und muss mit aller Konsequenz bekämpft werden. Nadine Lindner im Berliner Hauptstadtstudio. Bringt es denn tatsächlich was, Algerien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern zu erklären? Diese Länder, die müssen so kriminelle Typen ja auch erstmal wieder zurücknehmen.
Ja, ob sich bei den Abschiebungen konkret was ändern würde, das steht auf einem anderen Blatt. Es würde sich aber definitiv was im Asylverfahren ändern. Das würde deutlich schneller gehen, weil das BAMF erstmal davon ausgehen würde, dass der Antrag prinzipiell unbegründet ist, weil man sagt, in diesen sicheren Herkunftsländern gibt es erstmal keine Verfolgung. In Einzelfällen hätte der Einzelne dann aber die Chance, diese Verfolgung nachzuweisen. Das heißt, das Asylrecht wäre nicht komplett ausgehebelt. Was damit dann noch verbunden ist, ist, dass das Asylverfahren deutlich schneller geht und der Asylbewerber bzw. die Asylbewerberin wäre auch an viel strengere Wohnsitzauflagen gebunden, als das jetzt der Fall ist. Die CDU zum Beispiel argumentiert, dass man damit dann besser kontrollieren könnte, wo sich die Leute aufhalten, dass man damit auch praktisch leichter abschieben könnte. Und es kommt noch ein Punkt dazu: Abgelehnte Asylbewerber aus diesen sicheren Herkunftsländern haben weniger Möglichkeiten oder eingeschränkte Möglichkeiten, gegen diese Ablehnung zu klagen. Also die CDU erhofft sich davon, dass es eine Signalwirkung gibt. Also das heißt, dass sich auch viel weniger Leute überhaupt aus den Maghreb-Staaten hier nach Deutschland auf den Weg machen, weil halt signalisiert wird, die Verfahren gehen schneller und auch die Ablehnung geht schneller.
Das hört sich für mich so an, als würde das gar nicht so viel bringen, diese Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu benennen.
Ja, das ist ja, also die Debatte um diese sicheren Herkunftsstaaten, die läuft ja schon seit dem letzten Frühjahr. Also damals hat der Bundestag dieses Gesetz beschlossen. Dieses Gesetz liegt immer noch im Bundesrat. Und es ist so, dass der Bundesrat dem nicht zustimmen kann, weil es da im Moment keine Mehrheit gibt. Und das scheitert halt an verschiedenen grünen Landesregierungen. Die sagen, wir machen da nicht mit, weil sie sagen, es gibt durchaus Verfolgung in diesen Ländern. Und sie sagen, diese ganze Debatte um die sicheren Herkunftsländer, das ist letztendlich reine Symbolpolitik. Es würde sich rein praktisch wenig oder viel zu wenig ändern, um sozusagen denjenigen, die in Marokko, Algerien, Tunesien wirklich verfolgt werden, dann halt viel schlechtere Möglichkeiten für ein Asylverfahren zu geben.
Winfried Kretschmann ist ja der etwas andere Grüne, sage ich mal. Was sagen denn seine Parteifreunde zu seinem erneuten Vorstoß?
Ja, die Position, die Winfried Kretschmann da vertritt, die ist bekannt. Die ist auch festgeschrieben worden, zum Beispiel im Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg, wo die Grünen ja als großer Koalitionspartner mit der CDU zusammen regieren. In anderen Bundesländern ist das nicht so klar. Da sperren sich die Grünen dagegen, also zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen. Da sagt Silvia Lörmann, nein, man sieht sozusagen das als nicht gerechtfertigt, diese Länder als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Und wenn sich die Landesregierung nicht einig ist, dann muss sie sich enthalten. Also fehlt da immer noch die Mehrheit. Auf der anderen Seite merken auch die Grünen, glaube ich, dass der Druck auf sie steigt. Die CDU hat gesagt, man möchte das jetzt am 10. Februar im Bundesrat auf jeden Fall nochmal auf die Tagesordnung setzen. Und dann würde man sozusagen den Grünen den schwarzen Peter dann zuschieben und sagen, Mensch, ihr seid Blockierer, ihr verwehrt euch sozusagen diesen Lösungen. Man darf halt auch nicht vergessen, im Frühjahr gibt es dann nochmal an drei Bundesländern auch nochmal Landtagswahlen. Es könnte also sein, dass diese innenpolitische Debatte, die wir sehen, über ein letztendlich außenpolitisches Thema hier nochmal verschärft geführt wird. Andere Grüne sagen, diese Einstufung als sichere Herkunftsländer bringt überhaupt nichts. Man müsste viel eher auf bilaterale Rückführabkommen setzen und spielen damit sozusagen den Ball dann auch wieder an den Innenminister Thomas de Maizière von der CDU zurück.
Also diese Maghreb-Staaten sind nicht unbedingt sicherer geworden, aber wird das jetzt wahrscheinlicher trotzdem, dass sie zu sicheren Herkunftsländern benannt werden?
Na, da muss man halt abwarten, wie die innenpolitische Diskussion hier verlaufen wird. Es gab ja jetzt zwei Anlässe rund um den Jahreswechsel. Das eine ist der Anschlag am Breitscheidplatz auf den Weihnachtsmarkt hier in Berlin, wo sich ja mit Anis Amri auch um abgelehnten Asylbewerber aus Tunesien gehandelt hat. Dann gab es zwar keine großen Vorfälle, aber es gab ja den massiven Polizeieinsatz in Köln, wo auch Flüchtlinge, Asylbewerber aus den Maghreb-Staaten eine Rolle gespielt haben. Das sind natürlich beides Dinge, wo unter anderem die CDU jetzt auch versucht, den Druck auf die Grünen dann deutlich zu erhöhen. Und man wird jetzt sehen müssen, wie das auch innerhalb der Grünen diskutiert wird. Die Grünen haben nächste Woche zwei Klausurtagungen und ich kann mir gut vorstellen, dass darüber auch nochmal intensiv gesprochen wird.
Nadine Lindner im Deutschlandradio Hauptstadtstudio über die Maghreb-Staaten. Die hätte auch Winfried Kretschmann gerne als sichere Herkunftsländer.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hier ist D-Radio Wissen. Die erste Arbeitswoche in diesem Jahr ist jetzt mehr als halb rum heute Abend. Und der ein oder andere stressige Moment war bei euch wahrscheinlich auch schon wieder dabei diese Woche. Wie gut, wenn man da was hat, das einen zuverlässig runterkommen lässt. Sebastian, ja. Du hast da was?
Ja, was aufs Ohr, oh ja. Um genau zu sein. Und nicht irgendwas, sondern das vielleicht entspannendste Lied der Welt. Ach. Whiteless heißt das Ganze und stammt von dem englischen Musikertrio Marconi Union. Auserkoren haben den Song aber Hirnforscher vom Forschungsinstitut MindLab International, die uns seit längerem dabei unterstützen wollen, möglichst effektiv in den Entspannungsmodus wechseln zu können. Und so klingt das Ganze.
Whiteless von Marconi Union.
Aha. Ja, sehr sphärisch.
Das ist entspannendste Lied der Welt.
Ja. Klangteppiche, du hörst es. Bitte nicht zu lange, Ralf. Fahr mal runter, sonst nicken unsere Hörer und du und ich ein. Ganz ist jetzt auch nicht aus. Die richtige Umgebung, ne? Zu helles Licht, du weißt. Aber ja. Es soll wahnsinnig entspannen. Und die Forscher waren dazu auch offiziell eindrücklich, den Song nicht während des Autofahrens zu hören.
Aber haben die Wissenschaftler diesen stresslindernden Effekt nachweisen und messen können?
Ja, konnten sie. Testpersonen mussten Rätsel lösen, die sie dann unter Stress gesetzt haben. Den konnten die Forscher dann wiederum anhand von gemessenen Blutwerten, dem Herzschlag und der Atmung feststellen. Und im Rahmen der Testreihe mit verschiedenen Liedern war Weightless so erfolgreich, dass manche Personen schon nach Sekunden mit den Augen zu klimpern anfingen und müde wurden. Insgesamt sollen Unruhe und Stress durch das Lied bis zu 65%, ja schön, reduziert worden sein. Am besten einfach selbst selber ausprobieren. Und bei Spotify gibt es sogar eine ganze Playlist des Mindmap-Instituts mit Songs, die den Stressabbau fördern sollen. Ist doch schön.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Viele Frauen kennen PMS, das prämenstruelle Syndrom. In den Tagen vor der Periode haben sie zum Beispiel Bauchschmerzen und fühlen sich allgemein nicht so gut. In einigen Fällen fällt PMS so schwer aus, dass Mediziner von einer Störung sprechen. US-Forscher haben jetzt herausgefunden, dass diese Frauen kein eingebildetes psychisches Problem haben, sondern dass es bei ihnen eine körperliche Ursache geben kann. Ihre Zellen reagieren besonders empfindlich auf die Sexualhormone Östrogen und Progesteron, die im weiblichen Zyklus eine wichtige Rolle spielen. Das Ganze hängt offenbar an den Genen. Die Wissenschaftler stehen noch ganz am Beginn ihrer Forschung, hoffen aber, dass am Ende bessere Behandlungsmöglichkeiten herauskommen. Wer effektiv arbeiten will, dem sei empfohlen, Smartphone runter vom Tisch. Denn alleine, wenn das Telefon da nur rumliegt, lenkt es uns ab. Wir müssen es nicht mal benutzen. Zu diesem Schluss kommen japanische Psychologen. Die Studie ist allerdings ziemlich klein. Die Forscher haben 40 junge Leute aufgefordert, ein einfaches Computerspiel zu spielen. Bei der einen Gruppe legten sie ein Smartphone neben den Monitor, bei der anderen einen Notizblock der gleichen Größe. Die Smartphone-Gruppe brauchte im Schnitt länger, um die Aufgaben im Spiel zu erledigen. Interessanterweise waren besonders solche Probanden abgelenkt, die in einer Befragung später angaben, eher selten das Internet zu nutzen. Die Forscher vermuten, dass häufige Internetnutzer das Telefon gar nicht mehr so auffällt. Australien hat den Kampf gegen wilde Katzen fast verloren. Inzwischen haben Katzen 99,8% der australischen Fläche erobert. Wie eine Studie im Fachjournal Biological Conservation zeigt, gibt es auch innerhalb und außerhalb von Naturschutzgebieten keinen Unterschied. Und die Katzen haben auch schon 80% aller kleinen Inseln erobert. Das ist für Artenschützer besonders frustrierend, weil Katzen in Australien als wahre Artenkiller gelten. Auf ihr Konto sollen schon mindestens 20 ausgestorbene kleine Säugetiere gehen. Das Problem ist, dass es in Australien ursprünglich keine Katzen gab und die einheimischen Kleintiere nicht auf sie vorbereitet waren.
Die Radio Wissen.
Da wird ein entwaffneter, auf dem Boden liegender Mann, verletzter Mann in Hebron im Westjordanland, einfach von einem Soldaten erschossen, in den Kopf. Im März war das. Der Soldat, ein Israeli, der Getötete, ein Palästinenser. Ein Anwohner hatte das Ganze gefilmt. Man sieht da wirklich jemanden auf dem Boden liegen und von hinten kommt einer und schießt. Der Fall ging vor Gericht. Ein israelisches Militärgericht hat den Soldaten heute wegen Totschlags verurteilt. Jemanden erschießen, der festgenommen verletzt am Boden liegt, das ist quasi eine Exekution. Das Ganze hatte eine heftige Kontroverse darüber ausgelöst, unter welchen Umständen Soldaten auf Palästinenser schießen dürfen. Und nach einer Umfrage des israelischen Demokratieinstituts unterstützt eine klare Mehrheit dort von 65% der jüdischen Israelis das Vorgehen gegen diesen Soldaten als Selbstverteidigung. Thorsten Teichmann, unser Korri in Tel Aviv. Der Soldat heißt Elor Azaria. Heute ist das Urteil gefallen, also Totschlag. Wie hat das Gericht seine Entscheidung begründet?
Die Richterin hat vor allem gesagt, diese Schüsse auf einen palästinensischen Attentäter in Hebron, im von Israel besetzten Westjordanland, die seien unnötig gewesen. Und Azaria habe aus Zorn gehandelt und aus dem Verlangen nach Vergeltung. Und das ist die Begründung der Richterin, warum sie von Totschlag ausgeht und nicht von Schutz anderer oder von Selbstverteidigung, so wie es die Anwälte des Angeklagten darstellen wollten.
Gibt es auch schon ein Strafmaß? Für wie viele Jahre kommt Elor Azaria nun ins Gefängnis? Und ist der Fall dann endgültig entschieden?
Nein, das ist er nicht, denn die Anwälte des Angeklagten haben heute noch einmal gesagt, dass sie in Berufung gehen wollen. Und zum anderen, das Strafmaß soll erst in 14 Tagen festgelegt werden. Das ist hier immer getrennt. Erst gibt es die Verurteilung, dann das Strafmaß. Und nun ist die Frage, ob vorher die Berufung kommt und dann nochmal verhandelt werden muss oder ob trotzdem das Strafmaß in 2 Wochen festgelegt wird.
Ich weiß, es ist immer doof zu spekulieren, aber welches Strafmaß könnte man denn da erwarten?
Das weiß ich nicht, weil das ist Militärgerichtsbarkeit und keine Zivilgerichtsbarkeit. Es gibt die Leute, die hier Zeta und Mordio schreien und von 15 Jahren reden, das glaube ich nicht. Der kommt, wenn, dann maximal für 1 Jahr hinter Gitter, weil sonst müsste er in einen zivilen Knast. Und ein Soldat in einen zivilen Knast halte ich für unwahrscheinlich. Aber all das ist im Moment Spekulatius.
Das Ganze ist passiert im März. Seitdem hat es große Diskussionen gegeben. Viele Politiker haben sich auch eingemischt. Wie sieht es denn heute aus? Haben sich nach diesem Urteil schon Leute geäußert, die meinen, Elor Azariah soll nicht bestraft werden oder begnadigt werden?
Die gibt es nach wie vor. Also die Debatte ist damit eben auch nicht zu Ende, nur mit dem Urteil. Das Militärgericht, muss man sagen, hat sich echt Mühe gegeben, wirklich alle Argumente der Verteidigung aufzugreifen und sie in der Begründung des Urteils zu entkräften. Das heißt, versucht, das Urteil wasserdicht zu bekommen. Aber gegen die Emotionen können die Richter natürlich nicht an. Und hier werden Emotionen geschürt und bedient von der Politik. Vor dem Verteidigungsministerium, wo heute das Urteil verkündet worden ist, standen Demonstranten. Das waren Fußball-Hooligans von Betar Jerusalem, aber auch Rechtsradikale, und die haben gerufen, komm nach Hause, haben andere beschimpft, die Richter, die Journalisten, auch Politiker, als Gegner des Staates Israel. Und dann gibt es Politiker wie Kulturministerin Regev, die sagt, ich setze mich dafür ein, dass der Soldat begnadigt wird. Und dann kommt Bildungsminister Bennett und er sagt auch, ich setze mich dafür ein, dass er begnadigt wird. Da hat so etwas wie ein Wettstreit, ein Wettrennen begonnen, wer als erster ihn begnadigen will oder den Antrag stellt. Da werden Stimmungen bedient von der Politik nach wie vor. Und solange das so ist, wird die Stimmung in der Bevölkerung auch so gespalten bleiben.
Aber was sind denn deren Argumente? Ich habe mir das angeschaut. Auf dem Video sieht man ganz klar, der liegt auf dem Boden, ungeschützt, und er wird erschossen.
Ja, die Argumente gehen dann auch wieder in den Bereich des Fühlens rein. Also Kulturministerin Regev hat heute nochmal gesagt, das ist eine komplexe Situation, in die wir die Soldaten schicken. Gemeint ist die Besatzung des palästinensischen Gebietes. Und in dieser komplexen Situation müssen die Soldaten Entscheidungen treffen. Und damit ist impliziert, dass diese Entscheidungen offenbar nach ihrer Meinung auch mal falsch sein können. Aber sie müssen Entscheidungen treffen können, sagt sie, ohne dass sie jederzeit vor Gericht gestellt werden können. Also da wird sozusagen der Armee Absolution gegeben für Entscheidungen, die einzelne Soldaten treffen. Das will die Armeeführung selbst nicht. Die Armeeführung selbst hat immer auf diesen Prozess gedrängt und hat auch immer gesagt, dieser 20-Jährige, der ist kein kleines Kind mehr, der von der Armee gekidnappt worden ist, sondern das ist ein junger Mann, der Verantwortung übernimmt im Auftrag für die Armee. Und dies entspricht eben auch, was in dem Urteil gesagt worden ist.
Also das Urteil heute erstmal ein Sieg für den israelischen Rechtsstaat, aber wir wissen nicht, wie das jetzt weitergehen wird und vielleicht am Ende dann doch nicht.
Ja, das ist die große Frage, was jetzt wirklich nochmal eine Revision erreichen kann. Wenn du meine Einschätzung haben willst, ich sage, die Begründung war heute so stichhaltig und war so ausformuliert, was die Richterin da gesagt hat, dass da eigentlich keiner mehr dran vorbeigehen kann. Interessant ist in dem Zusammenhang ja auch, dass es auch Menschen gibt, die sich sehr stark für den Soldaten eingesetzt hatten, kurz nach der Tat, die jetzt aber sagen, wir müssen das respektieren, was das Gericht gesagt hat, weil ihnen klar ist, dass wenn jetzt eine Richterschelte hier einsetzt, dass damit ja noch mehr deutlich gemacht hat, dass der Rechtsstaat keine Bedeutung für diese Menschen haben könnte. Und dieses Bild möchten natürlich auch israelische Politiker international vermeiden.
Thorsten Teichmann, unser Korrespondent in Israel, über den Fall Elor Azariah, ein israelischer Soldat, der einen wehrlosen, am Boden liegenden, verletzten Palästinenser erschossen hat.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
19.450 wäre toll. Geld meine ich jetzt, Euro.
Oder
eben so, ja. 194.500 wäre auch toll.
Ja?
Ja, oder 19 Millionen.
Wirst du auch direkt auszugeben?
450.000. Das wäre toll. Es sind jetzt wieder 90.000 im Jackpot, glaube ich, am Freitag.
Ab und zu spiele ich vielleicht.
Ja?
Ja.
Nee. Also um reich zu werden, da sind wir uns einig, muss man viel anstellen. Entweder im Lotto gewinnen, man muss eine coole App produzieren, irgendwie sich ausdenken, die da verkaufen. Man muss ins Dschungelcamp gehen, da kriegt man auch ein bisschen Geld. Einer hat es aber geschafft, der eigentlich eher auf einem ganz anderen Kurs war, sage ich mal. Er wurde nämlich wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu 27 Monaten Haft verurteilt. Jeremy Meeks. Und was dann passiert ist, ist halt the American way of life.
Ja, du sagst es, man kann es einfach nicht besser beschreiben. Aufsehen erregte Jeremy Meeks nicht wegen des unerlaubten Waffenbesitzes, sondern durch den Mugshot der Polizei, also dem Arrestfoto, das die Beamten des Stockton Police Department in Kalifornien auf Facebook veröffentlicht hatten. Vielleicht eine weibliche Kollegin, die von dem attraktiven Äußeren des Verbrechers fasziniert gewesen war, man weiß es nicht, aber kein Wunder. Markante Wangenknochen, leuchtend hellblaue Augen und auffällig volle Lippen, viele werden das Bild kennen. Nach 15 Monaten kam Meeks im März 2016 wieder raus aus dem Gefängnis und das mit einem Modelvertrag in der Tasche.
Tja, der sieht aber auch gut aus und seitdem läuft's bei ihm.
Also es ist schon wirklich fantastisch untertrieben. Es explodiert quasi bei ihm. Also wenn man sich den Instagram-Post anguckt, ist man ganz fast neidisch. Es sieht aus wie bei MTV Cribs, ja, wo die US-Stars aus der Musik- und Fernsehbranche ihre weitläufigen Anwesen präsentieren. Ein Bild zeigt Jeremy mit nacktem, tätowierten Oberkörper vor einer nicht ganz kleinen Villa. Gut, welche ist das schon, aber sieht trotzdem nett aus. Oder einem schwarzen Maserati im Wert von über 100.000 Dollar. Aber Meeks ist nicht nur wohlhabendes Model, sondern auch sorgender Ehemann und Familienvater, denn auf den meisten Fotos ist er zum einen halbnackt, aber auch mit seiner Frau und den Kindern zu sehen. Er kann vieles auf sich vereinigen.
Ja, die Frau findet es wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Die Kinder haben nichts davon. Aber es ist natürlich mal ein Werdegang, ne? Vom Knasti zum Multimillionär. Ja. Wegen des Aussehens. Geht in Amerika. Dankeschön, Sebastian.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute ist Mittwoch. Oder sollen wir besser sagen, Windwoch. Ganz schön böig, ganz schön windig da draußen. Ne? Zum Teil gab es Sturmwarnungen in Deutschland. Trotzdem war an der Berg-Isel-Schanze in Innsbruck heute Nachmittag das dritte Skispringen der Vier-Schanzentournee. 130 Meter hoch ist die Schanze mit ordentlich Wind von, ja, hinten zum Teil von der Seite irgendwie. Gewonnen hat der Norweger Daniel André Tande und hat damit auch die Führung der Gesamtwertung übernommen. Die deutschen Springer haben so abgeschnitten, also Markus Eisenbichler, der wurde 29. rutscht gesamt auf Rang 6 ab, hat nicht mehr so wirklich Chancen. Stefan Laie wurde heute 11. Andreas Wellinger 13. Karl Geiger 15. Soweit das Sportliche. Das vierte und letzte Springen ist dann am Freitag im österreichischen Bischofshofen. Und wir fragen jetzt mal nach, Edgar Endres in Innsbruck. Das war ordentlich windig bei euch an der Schanze. Inwiefern hat das den Wettkampf durcheinander gewirbelt heute?
Entscheidend natürlich hast du bei Wind große Probleme, vor allem wenn der Wind in Böen kommt und wenn er dann auch noch von hinten kommt, also Rückenwind, dann fallen die Springer quasi regelrecht von der Schanze runter. Es haben heute sich einige böse durchreichen lassen müssen, unter anderem auch ein Markus Eisenbichler, der 29. wird, damit keine Chance mehr hat in der Gesamtwertung. Es war eine Lotterie, der ganze erste Durchgang dauerte annähernd 1 Stunde und 20 Minuten, dann wollte man eigentlich noch einen zweiten Finaldurchgang kurz vor 4 starten, aber dann kam eben das aus. Pustekuchen, viele Fans pfiffen und deshalb ein ernüchternder Tag auch für die deutschen Skispringer.
Die Sprungweite fließt natürlich ein in die Wertung, aber der Wind irgendwie auch. Erklär's nochmal, wie es geht.
Ja, die Sprungweite ist klar. Da gibt es einen Kalkulationspunkt, der liegt hier in Innsbruck bei 120 Metern. Dafür kriegst du 60 Punkte und für jeden weiteren Meter gibt es 1,8 Punkte dazu. Und der Wind, der wird dann festgelegt. Da gibt es so einen gewissen Windkorridor und alles, was im Plusbereich ist, sprich also Aufwind, normalerweise sehr gut für die Springer, da gibt es dann Punktabzüge. Wenn es dann von hinten kommt, also Rückenwind, dann kriegst du Pluspunkte als Springer. Das ist schon eine komplizierte Rechnerei, aber die war heute wirklich ausschlaggebend. Zum Beispiel hat der erste, Daniel André Tande, auf dem Tableau 5 Meter weniger gesprungen als Robert Johansson, aber der hatte so viel Aufwind, also Abzüge, und deshalb gewinnt eben Tande aus Norwegen vor seinem Landsmann.
Und was ändert sich für die Springer, wenn es so windig ist? Brauchen die dann eine andere Technik oder andere Anzüge oder so?
Ja, entscheidend ist natürlich dann, wenn du Rückenwind bekommst, wirst du ja quasi nach unten gedrückt, du hast kein Luftpolster, da gibt es keine anderen Anzüge. Du musst dann irgendwie versuchen, kräftig abzuspringen, diesen Rückenwind ein bisschen auszublenden, um möglichst nach vorne zu kommen. Hast eigentlich nie eine richtige Chance. Und beim Aufwind ist es super, da kriegst du wie ein Flugzeug, ein Luftkissen, du wirst regelrecht in dieser Luft getragen, du kannst die Skier exakt auf diesen Wind draufstellen, kannst dich runtertragen lassen, ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, weil du dann die Schanze richtig ausreizt und dann kommst du in diesen flachen Aufsprungwinkel hinein, da musst du schon extreme, ja, physikalische Kräfte aushalten, zum Teil der Aufsprung auch mit 90 bis 95 Stundenkilometern, also all das muss ein Skispringer beherrschen bei tückischem Wind.
Edgar Endres, fast schon auf dem Weg nach Bischofshofen. Da geht am Freitag die Vier-Schanzentournee weiter. Vorher noch die Qualifikation. Viel Spaß.
Dankeschön, tschüss.
Und das war die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Am Mittwochabend Sebastian Rams.
Schönen Abend noch heute.
Und Ralf Günther sagen bye-bye.
D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.